Ja, guten Morgen und Shalom miteinander. Ich hoffe, es geht euch gut in dieser Zeit, die anspruchsvoll ist und überhaupt nicht einfach. Aber Gott hat uns versprochen, uns nie zu versäumen noch zu verlassen. Und er wird uns auch dadurch helfen. Ich bin mit verschiedenen Geschwistern aus Turin und Verbania und dem Südtirol verbunden und da muss ich sagen, es geht uns wirklich noch sehr gut. Für diese herausfordernde Zeit habe ich ein ganz spezielles, aber auch herausforderndes Thema gewählt. Ich habe diese Überschrift geschrieben, das Abendmahl als Ausdruck unseres Bundesverhältnisses mit Jesus. Ich möchte lesen aus Matthäus 26, den 28. Vers. Schlachter beschreibt das mit dem Titel Die Einsetzung des Mahles des Herrn. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ja, die Sünde hat den Menschen von Gott, von der einzigen Quelle des Lebens, getrennt. Gottes unermessliche Liebe, sein Wunsch, mit dem Menschen in einer engen, in einer freundschaftlichen, in einer verbindlichen Beziehung zu stehen, hat ihn aber getrieben, Wege zu schaffen, diese Beziehung zu ihm wieder möglich zu machen. Und deswegen schloss er mit Noah, mit Abraham, mit Mose, mit David verschiedene Bünde oder Vereinbarungen. Er verfolgte mit dem Schließen dieser Bünde das Ziel, die zu ihm zurückwollenden Menschen in den vollkommenen, ursprünglichen Erschaffungszustand zurückzubringen und sie in einer göttlichen Familie als Söhne und Töchter wieder zu vereinen. Und so war jeder dieser Bünde eine schrittweise Vorbereitung, eine schrittweise Offenbarung für den neuen, für den ewigen, für den perfekten Bund, den Jesus, der Sohn Gottes, einmal mit der Menschheit schließen würde. Ja, ein Bündnis war eine gegenseitige Beziehung der Zugehörigkeit, ein bilateraler Pakt mit gegenseitigen Rechten und bindenden Verpflichtungen, die ein Leben lang halten sollte. Und grundsätzlich gab es zwei Arten von Bündnissen. Erstens sind zum Beispiel gleichgestellte Parteien einen Bund miteinander eingegangen, um sich gegenseitig militärisch oder auch wirtschaftlich abzusichern. Und zweitens gab es Bünde mit ungleichen Bündnispartnern. Und bei diesen Bünden oder Vasallenverträgen wurde nichts ausgehandelt. Da bestimmte lediglich die stärkste Partei, was die anderen zu tun hatten. Ich möchte behaupten, wir können das Evangelium, wir können die frohe Botschaft des Neuen Testamentes gar nicht vollständig erfassen, wenn wir kein Verständnis haben über diese biblischen Bünde. Jesus hat um vorhandenen Bundesverständnis also angeknüpft, das sein Volk hatte, und mit dem Abendmahl einen neuen, einen ewigen Bund gestiftet, den gewaltigsten und den weitreichendsten aller Zeiten. Ja, die Einsetzung eines Bundes in der Antike war eine festliche, es war eine würdige Zeremonie, bei der jede Partei eine Person aus ihrer Mitte erwählte, die dann den Bund repräsentierte. Meistens war das die bedeutendste, die wichtigste Person, also zum Beispiel das Oberhaupt der Sippe. Bei der Schließung eines Bundes begegneten sich die beiden repräsentativen Männer in ihren besten und schönsten Gewändern oder Rüstungen und sie trugen auch ihre besten oder sogar allerbesten Waffen mit sich. Nebenbei, Gott wählte im neuen Bund zwischen ihm und den Menschen Jesus als Repräsentanten aus. Also der Beste und der Ausgezeichnetste. Das Ritual der Bundesschließung bestand aus mehreren symbolischen Schritten. Wichtige Schritte, um einen Bund zu legalisieren, waren erstens, das Blut eines Opfertieres musste fließen. Wie bei der einleitenden Bibelstelle gesehen, spricht Jesus bei der Einsetzung eines neuen Bundes nicht von einer gewöhnlichen Abmachung oder Vereinbarung, sondern von einem todernsten Blutbund. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Ja, der Blutsbund, das war eine uralte, antike Sache, ein uralter Brauch. Er stellte das am stärksten bindende Abkommen dar. Und für die Besiegelung des Bundes wurden makellose Tiere geopfert. Und das Opfertier wurde in der Mitte in zwei Stücke geteilt, ähnlich wie das Brot beim Abendmahl gebrochen wird. Das wird zum Beispiel beschrieben in 1. Mose Kapitel 15, als Gott mit Abraham einen Blutsbund geschlossen hatte. Unbedingt zu bemerken dabei ist, dass Abraham in der Zeit vor diesem Bund voller Zweifel und voller Unglauben, voller Sorgen war. Aber anstatt dass Gott Abraham in seinen Zweifeln, in seinem Unglauben verworfen hatte, hat er mit ihm einen Blutsbund geschlossen. Wie eindrücklich! Und da lesen wir in 1. Mose 15, 9, der Herr sagte, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und Abraham holte die Tiere, er zerteilte jedes der Länge nach in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Das Ganze war natürlich ein bisschen eine makabre Sache. Zwischen diesen Tierhälften floss natürlich immer noch etwas Blut auf den Boden. Das war eine eindrückliche Zeremonie. Wie wir das zum Beispiel in Jeremia 34, 18 lesen, schritten dann die beiden Repräsentanten des Bundes zwischen diesen Tierhälften hindurch. Und wahrscheinlich umkreisten sie auch mehrmals diese Tierhälften in einer Achterform. Und während dieser Zeremonie proklamierten die Repräsentanten des Bundes ein zweifältiges Gelöbnis. Erstens, ich bin bereit, mein Leben für dich zu lassen, so wie dieses Tier sein Leben gelassen hat, und sterbe nun mir selbst, beginne einen neuen Lebensweg mit dir, meinem Bundespartner. Und zweitens wurde proklamiert, wer diesen Bund bricht, soll wie dieses Tier sterben und sein Blut verlieren. Ja, natürlich erinnert uns diese Zeremonie an Jesus, das schuldlose Opferlamm. Johannes 1, 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Abraham ist für die Gläubigen des Neuen Testamentes der Vater des Glaubens, weil er durch seinen Glauben gerechtfertigt wurde. Der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, war deswegen auch bereits schon ein Vorschatten auf den neuen, auf den perfekten Bund, den Jesus mit uns einmal schließen wird. Wieso? In 1. Mose 15, 17 steht, als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel, die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abraham einen Bund. Gott schritt in Form von Feuer und Rauch als einziger Bundespartner durch die Blutrache zwischen die Tiere durch und brachte dadurch zum Ausdruck, dass er als einziger den Bundesfluch auf sich nehmen würde. Gewaltig! Gott war bei diesem Bund also alleiniger Garant der Erfüllung. Abraham hatte nur zugeschaut und überhaupt nichts dazu beigetragen. Und auch im neuen Bund ist das Blut von Jesus alleiniger Garant, dass dieser erfüllt bleibt. Und ich möchte euch erklären, wieso. Ja, die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch vor dem absolut heiligen und gerechten Gott gesündigt hat und deswegen von ihm ewig getrennt wurde. Römer 6,23 spricht diese Tatsache aus, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Oder anders ausgedrückt, das ewige Verderben, die Hölle, die Trennung von Gott. Und der Mensch hat zu allen Zeiten versucht, sich Gott durch Religion, durch eigene Leistung, durch gute Werke zu nähern. Aber die Kluft zwischen dem gerechten und heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist viel zu groß, als dass sie durch menschliche Leistung überwunden werden könnte. Und Gott liebte aber den Menschen so sehr, dass er nicht wollte, dass dieser am Ende seines Lebens am falschen Ort ankommt und in der Hölle landet. Aber das war mit einem ganz großen Problem verbunden, denn in Hebräer 9,22 lesen wir ein elementares geistliches Prinzip. Hebräer 9,22 sagt, ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Und so war Gott gezwungen, einen Plan zu entwerfen, der ihn alles kosten würde, um den Menschen von seinem Verderben zu retten. Und so lesen wir in Johannes 3,16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben oder anders gesagt ewige Gemeinschaft mit ihm haben kann und nicht verloren geht. Und so ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden. Er hat aus unschuldiges Opferlamm Gottes stellvertretend für dich am Kreuz sein Blut vergossen. Er hat sich an deiner Stelle auf die Anklagebank gesetzt und die gerechte Strafe für deine Sünde bezahlt. Und all diejenigen, die Jesus als ihren persönlichen Erlöser annehmen, erleben, wie ihre Sünde, die wie eine Trennwand zwischen ihnen und Gott steht, wegfällt und sie so in eine lebendige Freundschaftsbeziehung mit dem Schöpfer dieser Welt eintreten können. Sie werden angeschlossen an den der göttlichen Quelle des Lebens und erleben, wie ihr Leben dadurch eine völlig neue, eine begeisternde, eine belebende Dimension bekommt und positiv dynamisiert und verändert wird. Die einzige Bedingung, die du erfüllen musst, um an diesem Blutsbund, den Jesus mit der Menschheit gestiftet hat, teilhaben zu können, ist, dass du glaubst, dass Jesus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist. Sag, hast du Jesus schon als deinen Erlöser angenommen und ihn als Herr deines Lebens anerkannt? Wenn nicht, dann wäre heute der beste Tag dazu. Wichtige Schritte, um einen Bund zu legalisieren, waren also, das Blut eines Opfertieres musste fließen. Und das Zweite, was wir sehen, die Proklamation der ausgehandelten Regeln und Versprechen des Bundes. An diesem Punkt hat man die bereits abgesprochenen, die ausgehandelten Bundesregeln und Versprechungen proklamiert. Und wenn wir die einzelnen Bünde anschauen, die Gott mit den Menschen geschlossen hatte, dann sehen wir, wie die Offenbarung und die Versprechen, die Gott seinen Bundespartnern gegeben hatte, im Laufe der Zeit immer genialer wurden. Und schlussendlich gipfelten sie dann in den Abmachungen des neuen, des ewigen, des perfekten Bundes, den Jesus eingesetzt hatte. In dem Bund, den Gott mit Mose geschlossen hatte, hatte Gott beispielsweise die folgenden Bedingungen und Versprechungen an sein Volk ausgedrückt. 2. Mose 15, 26. Und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern aufgelegt habe, denn ich bin Jahwe Rapha, oder ich bin der Herr, der dich heilt. Wir sehen hier also den markanten Unterschied, den Gott zwischen den Ägyptern und seinem Bundesvolk Israel machte. Gott hat sich also zum Beispiel einen Namen gegeben, um sich selbst zu beschreiben, um seinem Volk verständlich zu machen, dass er wirklich ein Gott ist, der sie heilen möchte. Nebenbei, wenn Gott seinem Volk schon im Alten Testament, im Alten Bund versprochen hatte, dass er für sie derjenige ist, der sie heilen und alle Plagen von ihnen nehmen würde. Wie viel mehr ist dann Heilung und Schutz von Krankheiten im neuen und im perfekten Bund mit eingeschlossen? Natürlich stellt sich die Frage, und finden wir keine befriedigende Antworten, wieso zum Beispiel Elisa oder vorbildliche Christen manchmal an Krankheiten sterben. Dieses mosaische Bündnis mit diesen bereits herrlichen und göttlichen Verheißungen brachte jedoch zwei ganz große Probleme mit sich. Erstens konnte das Blut dieser Opfertiere die Sünden der Menschen gemäß Hebräer 10,4 nur bedecken, nicht aber beseitigen. Und deswegen musste Gottes Volk unter dem mosaischen Bund immer wieder neue Opfer darbringen. Und zweitens hatte das Volk Gottes diesen Bund gebrochen und nicht einmal die Grundgebote eingehalten. Aber das hat Gott gar nicht überrascht, denn das Gesetz und der damit verbundene mosaische Bund hatte nicht das Ziel, den Menschen zu retten oder ihn gerecht zu machen. Bildlich gesprochen hat er vielmehr die Aufgabe, dem Menschen ein Spiegel zu sein, der ihm seinen sündigen Zustand aufzeigt, sobald er darin hineinschaut. Und auch Jesus hatte seinem Volk erklärt, dass das Gesetz die Aufgabe hatte, in den Herzen der Menschen die Erkenntnis zu wecken: Ich genüge nicht mit meiner eigenen Anstrengung vor Gott gerecht zu werden. Und so gibt das Gesetz uns die Diagnose von Römer 3, 23. Deswegen wurde es uns gegeben. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und so hatte das Gesetz die Aufgabe, uns zur Lösung des Sündenproblems, nämlich zum Kreuz zu führen und uns zu zeigen, was für einen herrlichen Bund Jesus uns später durch sein Blut erworben hat. Und so lesen wir in Hebräer 8,6: Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiter reichende Zusagen oder Verheißungen stützt. Durch sein Blut schloss Jesus einen ewigen Bund, eine Bundesbeziehung mit ihnen, und er versprach, diesen niemals zu brechen. Wow! Erinnern wir uns daran: In einem Bund mit ungleichen Partnern wurden die Regeln des Bundes immer allein von der stärksten Partei bestimmt. Und der neue Bund ist eine einseitige Verfügung seitens von Jesus, der das Testament eingesetzt hat. So sind ganz viele geniale Bestimmungen oder Bundesregeln für dich aufgeschrieben im Neuen Testament, zum Beispiel Römer 8,1. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Wir stehen also unter dem Bund der Gnade, in dem nicht mehr unsere Leistung zählt, um vor Gott gerecht zu werden, sondern allein unser Glaube an Jesus, den Erlöser. Und bereits der Prophet Jeremia hat diesen neuen Bund, den Gott mit seinem Volk durch den Messias schließen wird, skizziert in Jeremia 31,31. Und dort steht, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen Bund schließen. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das war Gottes Ziel von Anfang an. Jesus ist ja auch ein Vermittler, sagt Hebräer 8,6, eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiter reichende Zusagen oder Verheißungen stützt. Wenn du mit Jesus im Bund stehst, dann gilt für dich zum Beispiel auch diese Aussage aus Römer 8,17. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Und um euch diese ganze Palette des Erbes richtig erklären zu können, da bräuchte ich mindestens eine Predigt, denn diese ist so gewaltig umfangreich. Du bist in Christus überreich gesegnet. Oh, mögen diese wunderbaren Bundesregeln und Verheißungen des neuen Bundes unser Denken und unser Handeln bestimmen. Wichtige Schritte, um einen Bund zu legalisieren, war also auch die Proklamation der ausgehandelten Regeln und Versprechen des Bundes. Als nächsten Schritt sehen wir das Tauschen der Gewänder der Repräsentanten des Bundes. Erinnern wir uns daran, dass sich die beiden repräsentierenden Männer, die zusammen einen Bund geschlossen hatten, in ihren besten Gewändern oder Rüstungen sich begegneten. Ein Gewand hatte besonders früher einen hohen symbolischen Wert. Es zeigte auf, welche Macht, welchen Einfluss der Repräsentant in der jeweiligen Gesellschaft hatte. Während der Bundeszeremonie wurden nun diese Gewänder abgelegt und gegenseitig ausgetauscht. Und das symbolisierte eine totale Solidarität und drückte aus: Alles, was ich habe, das gebe ich dir. Erhalte dafür aber alles, was dir gehört. Also meine Identität, mein Ansehen, meine Macht, meine Kraft und auch mein ganzes Leben schenke ich meinem Bundespartner. Der Prophet Zacharia erlebte mit großem Bangen in einer Vision, wie er damals, der damals amtierende Hohenpriester Jeshua als Vertreter des Volkes von Satan rechtmäßig angeklagt wurde. Und das geschah, weil dieser mit schmutzigen Kleidern vor dem Thron des heiligen Gottes stand. Aber Gott rettete ihn wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer, indem er den Engeln folgenden Auftrag gab. Zacharia 3,4: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder kleiden. Erinnert uns das an etwas? Ja, nachdem der verlorene Sohn seine Schuld erkannt hatte, lief er zurück in die Arme seines Vaters. Und anstelle der stinkenden, der kaputten Schweinehirtkleider schenkte ihm sein Vater ein Festgewand, mit dem er sich an den Bankettsaal, im Bankettsaal in die Banketttafel setzen konnte, ohne sich zu genieren. 2. Korinther 5, 21 sagt uns, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Und Jesaja verkündete in Kapitel 61 den glorreichen Auftrag des Messias. Wir kennen das. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und so weiter. Und im Anschluss an dieser Botschaft zelebriert er dann diese Auswirkungen in Jesaja 61 im 10. Vers. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Wow, unser eigener, unser männlicher Mantel ist ein kunterbuntes Flickwerk mit dunklen Flecken aus Schuld, aus Lieblosigkeit, aus Angst, aus Stolz, aus Versagen. Alle Religionen der Welt zeigen den Menschen auf, was der Mensch für Gott tun muss, damit er vor Gott Wohlgefallen erlangen kann. Aber im krassen Gegensatz dazu zeigt uns das Evangelium, was Gott für den Menschen getan hat und immer noch tun will. Jesus bietet uns seinen Mantel der Gerechtigkeit auf der Basis der Gnade, der unverdienten Gunst an. Jesus bietet uns mit dem Abendmahl seinen Mantel der Gerechtigkeit, der Liebe, der Annahme, der Vergebung und ja sein ganzes liebliches Wesen an. Und all das bekommen wir als Bundespartner geschenkt, wenn wir bereit sind, unseren Mantel der Schuld, der Scham und des Stolzes abzulegen. Jesus will dir deinen alten, zerfetzten, deinen dreckigen, schmutzigen Sündenmantel austauschen gegen seine funkelnde, gegen seine glänzende Königsrobe. Ja, sag, wie kannst du dabei bloß ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben? Menschen, die verliebt sind, die schauen sich gerne in die Augen. Und Menschen, die Jesus lieben, die sehnen sich daran, Zeit mit ihm zu verbringen, ihn besser kennenzulernen, lernen das zu lieben, was er liebt, und das zu hassen, was er hasst. Und währenddem sie das tun, werden sie gemäß 2. Korinther 3,18 durch den Heiligen Geist immer mehr umgestaltet und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Wichtige Schritte, um einen Bund zu legalisieren, waren also das Tauschen der Gewänder der Repräsentanten des Bundes. Ein weiterer Schritt ist dann der vierte, der Tausch der Waffen. Und ja, das forderte nun echt Vertrauen und Demut hervor, drückte eine Art Kapitulation aus. In den Waffengürteln der Repräsentanten wurden nämlich ihre erprobtesten, ihre besten Waffen zusammengehalten. Und dieser Waffengürtel wurde jetzt dem Bundespartner umgehängt. Und symbolisch übergaben sie dabei ihrem Bundespartner ihre ganze Stärke. Sie versprachen aber gleichzeitig auch ihre absolut loyale Unterstützung im Fall eines Angriffes. Und es wurde ausgedruckt, Von jetzt an sind deine Kämpfe, sind deine Angriffe auch meine. Und ich werde dich dabei mit all meinen mir zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, wenn es sein muss, bis zu meinem Tod. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann erinnern wir uns auch daran, was für einen Kriegsheld unser Bundespartner ist. Kolosser 2,15 sagt uns, um die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und wir kennen Philipper 2,8. Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott aber über alle Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und auch unter der Erde sind, und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus erinnert dich also beim Abendmahl daran, dass du mit dem stärksten Bündnispartner des Universums in einem Bund stehst. Er erinnert dich daran, dass er selbst, der stärkste Krieger in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dir seinen Waffengürtel umgehängt hat. Ja, und vielleicht verstehen wir so auch die Worte in 2. Korinther 10,4 besser. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Hey, wenn du es noch nicht gemerkt hast, du stehst schon auf der Siegerseite, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Natürlich braucht es gerade auch in der geistlichen Kampfführung ganz viel Weisheit. Aber wisse, dass der, der in dir wohnt und mit dem du als Bundespartner verbunden bist, der Größte und der Stärkste ist. Halleluja. Ja, was müssen wir nun tun, um geistlich aufgerüstet zu werden? Wir haben es gehört, wir müssen lediglich unsere eigenen Waffen und Kampfstrategien unserem Bundespartner geben. Ja, vielleicht halten wir auch als Christen an unseren so bewährten Kampfmethoden fest. Aber wenn ich zum Beispiel mit beiden Händen an Kritik, an Lüge, an Unvergebung, an Zorn, an Bitterkeit festhalte, dann bleibt mir keine Hand mehr frei, um die genialen Waffen Christi zu ergreifen. Und deswegen sagt Paulus den Christen in Kolosser 3,8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde. Und auch Petrus spricht vom Ablegen von Betrug, von Heuchelei, von Neid, von Verleumdungen. Ja, das Neue Testament spricht auch immer wieder vom inneren Schlachtfeld der Gedanken und fordert uns zum Beispiel in Römer 12 auf, unsere Gedanken zu erneuern. Darüber haben wir unlängst gesprochen. Und dann spricht das Neue Testament auch von äußeren Kampffeldern, solchen mit Umständen. Weiter ermutigt uns Paulus in Epheser 6, auch eine geistliche Waffenrüstung anzusehen. Aber das werden wir ein anderes Mal genau miteinander anschauen. Aber auf jeden Fall sagt Jesus dir heute, Lukas 10,19, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden. Ja, wichtige Schritte, um einen Bund zu legalisieren, waren also der Tausch der Waffen. Und wir sehen nun noch Punkt 5, der Akt der Brutsbruderschaft und die dabei entstehende Narbe als ewiges Bundeszeichen. Ja, wir leben in einer Zeit, wo wir schon keinerlei Bezug mehr haben zu den alttestamentlichen Tieropfern. Aber spätestens, wenn wir nun von dieser Macht der Brutbruderschaft reden, ist unser einziger Bezug dazu vielleicht höchstens noch dieser Winnetou-Filmausschnitt, in welchem der Winnetou und der Old Shatterhand miteinander so eine Brutsbruderschaft geschossen hatten. Tatsache ist, dass es korrekt im Hebräischen heißt, dass ein Bund nicht geschlossen, sondern geschnitten wurde. Und dabei schnitten sich die Bundespartner eine kleine Kerbe in die Hände und ließen ihr Blut in einen gemeinsamen Becher tropfen, das sich natürlich so vermischte. Und nach dieser Zeremonie trank man Wein. Offenbar wurde bei einigen altertümlichen, natürlich nicht jüdischen Kulturen, sogar zusätzlich noch etwas vom Blut dieser beiden Bundespartner mit dem Wein, den man trank, vermischt. Der Ausdruck der Symbolik dieser Handlung ist natürlich unbestritten sehr stark und sehr bildlich. Mein Leben ist nun in dir und deines ist in mir. Und dieses Konzept nahm Jesus beim Abendmahl durch das Trinken des Weines auf. Den Juden sagte er, Johannes 6,23, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Matthäus 26,27, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinket alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Natürlich ist das eine symbolische Sprache. Jesus wollte sagen, trinkt mein Blut, das durch das Trinken des Weines symbolisch dargestellt wird, damit du mein Leben in dir aufnimmst. Aber noch etwas anderes. Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, wieso sich Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung in Johannes 20,20 nicht in einem perfekten Auferstehungsleib zeigte, sondern ihn vielmehr mit den Wundmalen seiner Hände und seiner Seite begegnete? Und auch in der Offenbarung lesen wir, dass einmal jedes Auge ihn sehen wird, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und nach dem Messerschnitt der Brutsbruderschaft war man keinesfalls bemüht, dass diese Narbe an den Repräsentanten des Bundes besonders gut verheilte, sondern diese Narben, sie sollten vielmehr als dauerhaftes, als sichtbares Zeichen zurückbleiben. Wieso? Ja, so konnte man dem Feind bei einem Angriff dieses Bundeswundzeichen zeigen und sie darauf aufmerksam machen, dass man mit jemandem Stärkeren im Bunde stand. Ja, und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sollen wir uns auch an die Wundmale von Jesus erinnern. Wir stehen im Bunde mit Jesus Christus, mit dem König der Könige, mit dem Herrn der Herren, mit dem, der einen Namen hat, der über alle Namen ist. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und wenn du angefochten wirst und dich der Feind versucht einzuschüchtern durch sein fürchterliches Brüllen, dann rufe im Glauben Jesus aus dein hocherhabener Bundespartner an. Rufe dir diese wunderbare Bundespartnerschaft in Erinnerung. Jesus, der heute zur Rechten Gottes steht, trägt heute immer noch triumphreich diese Narben, die Wundmale und Zeichen seines Bündnisses, das er mit dir geschlossen hat. Er wird dir nicht zu spät zu Hilfe eilen. Wichtige Schritte, um einen Bund zu legalisieren, waren also der Akt der Brutsbruderschaft und die dabei entstehende Narbe als ewiges Bundeszeichen. Jetzt kommt auch noch ein wichtiger Schritt. Der Tausch der Namen. Mögt ihr euch daran erinnern, dass Gott Abraham nach dem Bundesbeschluss etwas ganz Wichtiges sagte? 1. Mose 17,4. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Und darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Nachdem Abraham Gottes Bundespartner geworden war, hat Gott ihm auch, und auch übrigens seiner Frau Sarah, das H aus seinem ureigenen Namen Yahweh in den seinen eingesetzt. Der Name Abraham war also eine Verschmelzung seines ursprünglichen Namens mit dem H aus Gottes Namen Yahweh. Bei der Bundesschließung kam also der Geist Gottes, der Roten Gottes, der Ruach Gottes ins Spiel. Versuch einmal, den Namen Abraham laut auszusprechen und dabei beim H einzuatmen. Das geht nicht. Du bist gezwungen, beim H auszuatmen. Abraham! Und höre, wenn du mit Jesus einen Bund eingegangen bist, dann ist der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in dein Leben hineingekommen. Dann ist Kraft in deinem Leben freigesetzt worden. Dann bist du von Neuem geboren worden und Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Wenn der Name Abrahams ausgesprochen wurde, dann wusste man auch, mit wem er im Bunde stand, und verstand dann vielleicht auch, wieso dieser Abraham so über die Maßen gesegnet war. Bei der Legalisation des Bundes wurden also die Namen ausgetauscht, respektive gegenseitig ergänzt. Und weil wir hatten doch Abraham und seine Nachkommen gewaltige Schlagseiten, gewaltige Unvollkommenheiten. Aber nichtsdestotrotz identifizierte sich Gott nach der Bundesschließung 100% mit ihnen und nannte sich selber als den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Das ist mind-blowing. Ganz praktisch bedeutet das jetzt aber für dich, der du im Bund mit Jesus stehst, dass dein Name im Geist oder in der unsichtbaren Welt mit dem Namen Jesus Christus erweitert worden ist. Ich werde jetzt also in der unsichtbaren Welt nicht mehr als Jürg Luginbühl erwähnt, sondern als Jürg Jesus Christus Luginbühl. Der Name einer Person repräsentiert seine Individualität und sein Wesen. Und wow, durch seinen Bund mit dir hat Jesus seinen Namen im Geist in deinen integriert. Jesus identifiziert sich mit dir total und bedingungslos. Erinnere dich an diese privilegierte Verbindung mit Jesus, jedes Mal, wenn du das Abendmahl nimmst. Wichtige Schritte, um einen Bund zu legalisieren, waren also auch der Tausch der Namen. Und zum Schluss noch der letzte Punkt, das gemeinsame Bundesmahl. Nach all diesen Schritten wurde dann zum Schluss noch ein gemeinsames Bundesmahl miteinander gefeiert. Man aß Brot und dann reichte man Wein herum. Man erinnerte sich dabei an das Fließen des Bundes, in dem man das Leben, aber auch die Seele glaubte. Und an diesem Punkt war endgültig eine neue Beziehung geboren. Und deswegen feierte man, deswegen tanzte man. Das war alles andere als ein Trauermahl. Und erst nach all diesen Schritten nannten sich die repräsentierenden Bundespersonen Freunde. Ja, das Wort Freund war damals ein ganz radikaler Bundesbegriff. Und Jesus sagt uns in Johannes 15,15: Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil der Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das Abendmahl als Ausdruck unseres Bundesverhältnisses mit Jesus. O, möge der Heilige Geist uns Gnade schenken, dass wir all diese Punkte nicht nur mental verstehen und erfassen, was es heißt, mit Jesus, mit dem König der Könige, mit dem Herrn der Herren, in einem ganz persönlichen, in einem intimen, in einem verbindlichen Bundesverhältnis zu stehen. Ich bin überzeugt, dass wenn wir darüber echte Offenbarung vom Himmel her bekommen, wir durchstarten werden. Und wenn du Jesus als persönlicher Erlöser angenommen hast, bist du in seinen ewigen Bund mit ihm eingetreten. In einen Bund, der sich auf viel, viel bessere und weiterreichende Zusagen und Verheißungen stützt, als alle vorangegangenen Bünde. Und wenn du das getan hast, dann sagt dir Jesus heute Morgen: Ich sehne mich danach, jetzt mit dir dieses Bundes, dieses Erinnerungsmahl zu feiern. Tu es zu meinem Gedächtnis. Erinnere dich daran, was ich alles für dich getan habe. Und vielleicht möchtest du Jesus danken für einige Punkte, die dich heute Morgen speziell angesprochen haben. Du findest die wichtigsten auch aufgelistet im Info-Channel. Und vielleicht möchtest du heute Morgen Gott ganz besonders danken, dass er durch sein teures Blut mit dir ganz persönlich einen verbindlichen, einen ewig gültigen Bund der Gnade geschlossen hat, indem er der alleinige Garant bleibt, dass dieser erfüllt wird. Vielleicht möchtest du ihm danken heute Morgen für die wunderbaren Versprechen dieses Bundes. Dass es für dich zum Beispiel keine Verdammnis mehr gibt, dass die Heilung zugesprochen worden ist, dass du ewiges Leben hast, dass du Miterbe mit Christus bist. Und vielleicht möchtest du ihm heute Morgen danken, dass er dir deinen menschlichen Mantel der Schuld, der eigenen Gerechtigkeit, der Lieblosigkeit, der Angst, des Stolzes, des Versagens ausgetauscht hat. Gegen seinen wunderbaren Mantel der Gerechtigkeit, in dem du dich ihm nahen kannst und ihm immer ähnlicher werden kannst. Vielleicht möchtest du ihm heute Morgen auch danken, dass du mit dem stärksten Bündnispartner des Universums in einem Bund stehen darfst und du so in allen Kampffeldern deines Lebens siegreich sein und getrost deine eigenen, deine bewährten Waffen, deine bewährten Kampfmethoden abwägen darfst. Nichts wird dir schaden können. Und vielleicht möchtest du heute Morgen Gott danken, dass der Feind zittert, wenn du ihn an die Bundesnarbe von Jesus erinnerst, die beweist, dass du mit deinem Stärkeren im Bunde stehst und dass durch das Trinken des Weines sein Leben in dir ist. Er wird dir nie zu spät zu Hilfe eilen. Vielleicht möchtest du ihm danken heute Morgen, dass er deinen Namen auf seinem Herzen trägt und dass seine Ruach, sein Geist, sein Odem, sein Leben, seine Kraft in dein Leben hineingekommen ist. Und dass dein Name im Geiste oder in der unsichtbaren Welt mit dem Namen Jesus Christus erweitert worden ist. Ja, freue dich. Freue dich an diesem Bundesmahl mit Jesus. Danke ihm, dass er dich Freund nennt und dass du mit ihm in einer innigen, wunderbaren Liebesbeziehung leben darfst. O Jesus, danke für diesen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Du bist wunderbar. Du wirst nie brechen. Er wird in Ewigkeit gültig sein. Und er macht es möglich, dass wir mit dir ewig Gemeinschaft haben können. Dass wir dich sehen können von Angesicht zu Angesicht. Danke für diesen ewigen Bund. Wir sind so überreich gesegnet damit. Und danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Shalom, Gott segne.
Gemeinsam miteinander nehmen. Als Jesus das Mahl einsetzte, gesagt, wir sollen uns in Erinnerung rufen, was er für uns getan hat. Wir haben gehört, dass er einen neuen Bund mit uns eingegangen ist, einen Blutsbund. Gott, der Allmächtige, ist unser Blutsverbündeter. Wir sind gerecht gemacht worden, wir haben neue Kleider des Heils und der Gerechtigkeit bekommen. Die Wundmale Jesu, die deuten von seinem, sprechen von seinem Sieg. Wir sind Sieger durch seine Wunden. Wir sind geheilt durch seine Wunden, durch seine Striemen wurden wir geheilt. Er hat das alles für uns vollbracht und das feiern wir im Mahl. Das Abendmahl ist nicht eine rituelle Handlung, dann hat es nicht viel Bedeutung. Aber wenn es uns bewusst ist, was wir da feiern, welch glorreichen Sieg wir in Jesus haben, dann stärkt dieses unseren inwendigen Menschen und ist wie Vitamine für die Seele. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gehörst. Danke, Jesus, dass du dich brechen lassen hast, dein Leib brechen lassen hast für uns, dein Blut für uns vergossen hast, damit wir gerecht gemacht worden sind, geheiligt, heil werden, an Leib, Seele und Geist. Jesus, danke, Herr, dass du verstanden bist und dass dein Sieg ein ewiger Sieg ist, dass dein Sieg unser Sieg ist, dass wir in deinem Sieg dürfen siegreich sein, in allen Bereichen von unserem Leben. Herr, wenn wir jetzt das Mal nehmen, dann wollen wir dich einfach feiern als den Sieger. Als der, der uns alles geschenkt hat. Durch deine Armut sind wir reich geworden und so reich beschenkt. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.